Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe viele Fragen nach diesem Spiel Philadelphia Eagles gegen die Atlanta Falcons, nach dieser Niederlage in Woche 2, 22-21. Viele Fragen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Die wichtigste Frage vorab, Tim, wie geht's dir denn diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Ja, das ist natürlich gleich eine ganz gemeine Frage zum Beginn. Hallo, liebe Brotherly Talkers. Wie geht's mir? Als Privatperson geht's mir hervorragend. Ich kann nicht klagen. Als Fan der Philadelphia Eagles würde ich ein Wort sagen, und das ist nach dem Spiel enttäuscht.
Ja, enttäuscht sind wir irgendwie alle, und für mich haben sich tatsächlich viele Fragen aufgetan während des Spiels, nach dem Spiel. Wir haben jetzt kurz im Vorlauf schon drüber geredet, aber noch nicht so in depth, also in die Tiefe hinein. Das wollen wir uns für den Podcast aufsparen, wie immer, und wollen diese Fragen dann möglichst auch beantworten, zumindest aus unserer Sicht. Das wisst ihr da draußen. Ihr habt bestimmt auch geguckt. Tim ist ja nachts aufgestanden. Wie war's?
Spät war's, aber ja, ich wollte unbedingt, ich habe ja das Packers-Spiel leider, weil ich verreist bin, konnte ich mir nicht live anschauen. Das hat mich sehr geärgert, weil es bietet sich natürlich an, am nächsten Tag mit dem Samstag, am vergangenen Wochenende, schön das Spiel live zu schauen. Das konnte ich leider nicht machen. Ich habe mir dann die Zusammenfassung quasi nur re-live angeschaut, und jetzt wollte ich es unbedingt live sehen, das erste Heimspiel, und an sich hatte schon Spaß gemacht, wieder das Spiel zu schauen. Ich meine, wir gehen ja gleich auf das Spiel ein, dass man natürlich dann irgendwie um kurz vor sechs dann quasi erst wieder schlafen geht. Ich habe natürlich vorgeschlafen, ich bin ja kein Amateur. Das war natürlich schon ein bisschen anstrengend, aber in Summe war es schön, auch mal wieder live Football der Eagles zu sehen.
Das mit dem Vorschlafen geht doch nicht, sagt die Forschung, oder? Habe ich zumindest mal gehört.
Du musst nur fest daran glauben, Flo, dann geht alles.
Ja. Wie so oft. Du, ich habe Stimmen gehört, die was anderes gesagt haben, die nämlich gesagt haben, das Spiel war stinklangweilig bis aufs Ende, und das ist oft bei so Low-Scoring-Games so. Ich habe es auch nicht als langweilig empfunden, aber na klar, durch die berühmte grüne Eagles-Brille sieht das dann natürlich auch nochmal ein bisschen anders aus, das Empfinden während so eines Spiels, aber abwechslungsreich war es ja allemal. Ich glaube, wir hatten, du weißt es wahrscheinlich, wie viele Wechsel in der Führung? Sechs?
Boah, ich hab sie in der Tat nicht gezählt, aber vielleicht, du hast ja einen guten Punkt angesprochen mit der grünen Eagles-Brille und langweilig oder nicht langweilig. Also Punkt 1, ich rede jetzt mal zumindest vom deutschen Markt. Derjenige oder diejenige, die um 2.15 Uhr sich dieses Spiel anschaut, ist entweder ein Die-Hard Eagles-Fan oder ein Die-Hard Falcons-Fan. Und ich würde die Hand für ins Feuer legen, dass sich weder ein Eagles noch ein Falcons-Fan gelangweilt hat. Für den neutralen Fan vielleicht, ja, aber die sind zumindest in Deutschland sicher nicht dafür aufgestanden. Also von daher würde ich das entspannt sehen. Langweilig war mir definitiv nicht.
Punkt für dich an der Stelle, hast du total recht. Und sag mal, bevor wir reingehen ins Spiel, ich sträub mich ja fast drüber zu reden. Auf der anderen Seite freue ich mich auch ein bisschen, weil es eben viel zu besprechen gibt. Und bei deinem Optimismus bin ich sehr gespannt, wie du das Spiel analysiert hast und gleich analysierst für alle da draußen, die jetzt den Brotherly Talk hören. Sag mal, du hattest doch diese Niederlage vorausgesagt in unserem Tippspiel, oder?
Warte, da
ich
muss
meine,
ich mal
du hattest,
nachschauen.
Mhm, ich meine, du hattest eine Niederlage gegen die Falcons, wenn ich mich richtig erinnere.
So, da machen wir mal. Wir sind ja hier wir sind ein Live-Podcast. Hier wird nicht geschnippelt bei uns. So, deswegen schaue ich mal ganz kurz nämlich rein in meine Unterlage der letzten Ausgabe. So. Nee, Falcons hatte ich ein Win. Nach meiner Logik sind wir 3-0 gegangen. Also nach meiner Logik gewinnen wir auch gegen die Saints, zumindest nach der Logik der letzten Folge. Kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und verlieren das erste Spiel in meiner Welt erst bei den Buccaneers.
Sind unsere beiden Tipps schon mal Fritte. Herzlichen Glückwunsch. Bis Woche 2 hat es ja wunderbar geklappt. Nicht so schlecht. Okay, pass auf, dann lass uns reingehen mit ein paar Eindrücken vorweg. Ich habe es real life geguckt am nächsten Morgen. Das ist ja immer dieses Spielchen. Vielleicht macht ihr das auch da draußen. Dieses ganz früh aufstehen, möglichst weg vom Handy und dann Laptop hoch und das Ding nochmal real life gucken. Tim und ich hatten nochmal drüber gesprochen, dass wir gar nicht so große Fans von diesen Games in 40 sind. Denn, wie hast du es genannt, Tim, so ein bisschen mehr Info drumrum geht dir da ja schon verloren, weil du einfach nur runtergebrochen die Plays eben siehst und das Ganze sehr situativ rüberkommt, ne? Also insofern, ich habe mir das ganze Ding real life angeguckt und da kriegst du natürlich mehr mit.
Auf jeden Fall. Also die, ich finde wirklich, der Kontext fehlt so ein bisschen. Also was meint man dann? Ist man das so das Spiel und das Interpretieren? Lebt ja auch so ein bisschen, das Spiel lebt ja auch so ein bisschen von den Emotionen zwischendurch. Und ich glaube, mitzukriegen, was passiert zwischen den Plays, wann wird ein Timeout gecallt, was wird auch nochmal an guten Analysen, die es ja logischerweise gibt im OS-Fernsehen, nochmal mit reingepackt. Das geht halt sonst so ein bisschen verloren. Andere Spiele, die mich interessieren, die jetzt nicht die Eagles sind, finde ich super in 40, weil das reicht mir dann auch. In 4 und 5 Minuten, das finde ich eigentlich immer zu wenig. Oder dieses NFL in 60, habt ihr vielleicht ja auch schon mal gesehen. Boah, da fehlt mir dann komplett der Kontext, wenn ich einfach nur losgelöst mal irgendwie so zwei Spielzüge irgendwie sehe. Aber das, was du gemacht hast, Real Life, finde ich super. Ist natürlich extrem effizient ohne die Werbepausen. Aber ja, bin ich bei dir. Also nur die 40. Jeder Fan, der nicht mehr Zeit hat, kann ich komplett verstehen. Wenn man ein bisschen in die Tiefe reingehen möchte, auch ein bisschen analysieren möchte, ein bisschen verstehen möchte, was ist denn eigentlich passiert, dann sind die 40 zu wenig.
Du siehst vor allem, wie Nick Sirianni zwischen den einzelnen Spielzügen an der Sideline agiert. Ein großes Thema bei den Philadelphia Eagles-Fans nach diesem Spiel. Ohnehin das Thema Nick Sirianni ein großes Thema. Aber wir sind ja in Philadelphia und beschäftigen uns mit den Eagles. Insofern ist das wenig verwunderlich. Mein Eindruck vor dem Spiel Monday Night Football steht dem Lincoln Financial Field richtig gut. Warst du mal da, Monday Night?
Ich will nichts Falsches sagen. Und weil ich nichts Falsches sagen will, denke ich mal ganz kurz nach. Nein, Monday Night nicht, aber Thursday Night. Und ich glaube, der Unterschied ist nicht größer. Vielleicht sogar ist es Donnerstag noch ein bisschen krasser, weil die Leute einfach direkt ins lange Wochenende starten. Also Thursday Night, ich war letztes Jahr da beim ersten Heimspiel gegen die Vikings. Also wieder Primetime Kirk. Den habe ich letztes Jahr schon gesehen, noch bei den Vikings. Und das ist überragend. Also ich weiß nicht, wer von euch die Bilder da draußen gesehen hat auf Social Media. Die Fans, also der Parking Lot fürs Tailgating, der öffnet ja erst relativ spät. Ja, aber natürlich, das ist eine breite Ausfallstraße, die ist riesig. Da werden einfach Spuren geblockt von früh parkenden Eagles-Fans, die von Gott weiß wo anreisen. Um 5.30 Uhr gab es ja die ersten, Flo, du grinst schon, du hast sicherlich auch gesehen, 5.30 Uhr gab es die ersten Videoclips von Leuten, die dann schon leicht angetrunken TV-Interviews gegeben haben. Dann in der Tailgate-Party, hast du das Video gesehen mit dem Grill, mit dem Ding, was da drauf lag?
Nein.
Ich glaube, der ein oder andere draußen wird jetzt gerade schmunzeln. Es gibt ein Video und googelt das mal bitte. Und zwar gibt man ein Philadelphia Tailgating und das, was ich euch gleich erzähle. Da ist jemand quasi rumgelaufen, Privatperson mit seinem Privathandy und hat gesagt, hey Joe, grüß dich, schön dich wieder zu sehen. Hey Brian, auch cool, dass du wieder da bist, so ungefähr nach dem Motto. Und dann so, hey, wo ist denn hier der Freddy, nenne ich ihn einfach mal. Ja, Freddy winkt hinten, ist auf seinem Pickup-Truck, auf dem ein großer, großer Grill steht. Dann geht er zu diesem, ich nenne ihn wie gesagt einfach mal Freddy, geht er zum Freddy hin und sagt so, hey Freddy, zeig doch mal, was du da gerade grillst. Dann packt er da quasi seinen Grill auf und da liegt, und ich erzähle euch keinen Scheiß, da liegt quasi in Schinken eingewickelt ein Gator, ein Alligator. Der grillt einfach ein fucking Krokodil auf seinem Pickup-Truck beim Tailgating der Eagles. Also die Eagles-Fans sind komplett geisteskrank. Und also dementsprechend, die Stimmung war on fire. Und da können wir vielleicht auch gleich mal ein Wort zu sagen. Ich fand's krass und ich bin aus Herz und Seele bin ich ein Eagles-Fan, ja, und ich mag die Leute, ich mag die Stadt, ich mag dieses, du brennst für den Sport, du brennst für die Teams, aber im ersten Drive, nach dem ersten Drive, kamen die ersten Buhrufe. Ich dachte, was geht denn hier ab, ja, also es ist ja nichts passiert, das erste Spiel wurde gewonnen gegen die Packers, die bei wahrlich ja kein schlechtes Team sind, da dachte ich, ganz ehrlich, Jungs, das kann jetzt ja nicht euer Ernst sein, also das fand ich ein bisschen zu krass.
Ja, da wäre ich gleich hingegangen, wäre natürlich reingeflogen. Wir haben euch ja angekündigt, wir wollen eigentlich dieses Jahr innerhalb der Saison nicht Play-by-Play die Spiele analysieren. Jetzt habe ich trotzdem ein paar Notizen und habe eben zu dir, Tim, gesagt, lass uns doch mal so ein paar Highlights da rausholen. Da wäre genau das, was du gerade angesprochen hast, eins gewesen. Nur noch mal vorab, bevor wir dann richtig reingehen, auch in diesen ersten Drive. Der hat nämlich so ein, zwei Geschichten, über die wir sprechen müssen. AJ Brown nicht dabei, Hamstring, der fällt jetzt auch länger aus. Wir haben ein Statement gehört, wo er sagt, wohl mehrere Wochen. Das sind keine so schönen News, aber das ist etwas, was irgendwie so passt, denn wir haben lange über die Wide-Receiver-Tiefe gesprochen. Jetzt hast du Jahan Dotson, über den müssen wir gleich sprechen, denn so richtig erfolgreich war das nicht. Es gibt also ein paar große Themen innerhalb dieses Spiels, die wir sicherlich anreißen und die wir groß besprechen. Wir müssen über die letzten zwei Minuten dieses Spiels sprechen, über mindestens mal das Thema Playcalling in dem Zusammenhang. Und wir müssen im größeren Rahmen vielleicht auch über das ewige Thema Defense sprechen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, und euch da draußen. Ich habe ein paar Parallelen gesehen zum letzten Jahr, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Dazu aber gleich mehr. Die Vorzeichen waren ja so, du hast gerade Primetime Kirk angesprochen, der nicht so erfolgreich ist in der Primetime. Diesmal war er erfolgreich, 22-21 am Ende. Außerdem in dieser Woche 2 in der NFL ja irgendwie so das große Favoritentaumeln. Ne? Also Dallas verliert, die 49ers verlieren, die Ravens verlieren gegen die Raiders, die Lions haben verloren. Hat dich das irgendwie nervös gemacht? Nö.
Nee, gar nicht. Und ich weiß nicht, ob wir drüber gesprochen haben, aber ein guter Freund von mir ist auch Ravens-Fan und ich habe dem vor der Saison schon gesagt, ich sehe tatsächlich in der Division die Ravens nicht so stark. Also die haben echt Probleme. Aber dass Dallas verloren hat, das hätte ich niemals erwartet. Auf den Gegner kommen wir noch zu sprechen in der späteren Phase dieses Podcastes. Und die Lions haben auch Issues. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr Offensivkonzept schon entzaubert wurde, aber die hat man ja als das Top-Team to beat in der NFC gesehen. Scheinen sie, frühe Phase natürlich, scheinen sie nicht zu sein. Ich meine, Aiden Hutchinson, der Typ ist einfach komplett geisteskrank mit 5-6.
Der hatte irgendwie vier im ersten Viertel schon. Ne?
Genau, der hätte fast den Rekord gebrochen, der Franchise-History. Das hat mich jetzt nicht so beeinflusst. Ich habe das eher als, jetzt bin ich ganz ehrlich, ich habe das als Riesenchance gesehen. Vielleicht sind wir alle ja auch so ein bisschen als Fans ein bisschen naiv. Ja, ich habe gesagt, okay, das ist doch die Chance. Ich meine, wir wollen doch den Number One Seed in der NFC haben als Eagles. Und das ist natürlich, jetzt kann man sagen, vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, ja. Und natürlich vielleicht auch nicht ganz gerechtfertigt, aber wenn offensichtlich die Lions nicht so stark sind, wenn offensichtlich die Cowboys noch Schwächen haben, dachte ich zumindest, ja, okay. Klar, es sind die Eagles nicht perfekt, aber zumindest verlieren wir nicht irgendwie zu Hause gegen die Saints, ja? Aber ja, jetzt würde ich vielleicht auch anders agieren.
Wahrscheinlich. Okay, komm dann rein in das Spiel und rein in den ersten Spielzug, in den ersten Drive der Philadelphia Eagles. Da habe ich mir aufgeschrieben 5 Sterne. Weißt warum? Weil ich das Playcalling gleich so geil fand. Und das Scheme, was Kellen Moore da gezeigt hat. Also Kudos an Kellen Moore. Ich habe auch ohnehin nicht so ein großes Problem mit dem Thema Playcalling in diesem Spiel, auch nach hinten raus nicht, aber dazu gleich mehr. Erster Spielzug, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, du standst mit 2 Tight Ends auf dem Platz, was ich total cool fand, also Calcaterra drauf und Goddard. Wir haben Devontae Smith in Motion gesehen, da haben wir eine ganze Saison drauf gewartet, dass wir mal Motion sehen, also Motion Plays in der Offense. Jalen Hurts, der hat 5 Minuten Zeit in der Pocket und macht diese Completion auf Calcaterra für einen neuen ersten Versuch. Das hat mir richtig gut gefallen. Da hatte ich wunderbare Laune. Das ging richtig gut los. Die sind dann natürlich mit 11 Personnel, also einem Running Back, einem Tight End losgelaufen. Und dann gab es hier den Punt. Ich glaube, die hatten 3rd-and-9. Und dann gab es so einen Designed Run, der hat nichts gebracht. Und dann gab es diesen Punt. Und ich wollte es eben auch ansprechen, Pfiffe bei den Fans. Das ist natürlich, naja, so ein bisschen dünnhäutig sein aus der letzten Saison. Das ist aber auch Philadelphia, oder?
Ja, und was es aber auch ist, ist es natürlich nicht hilfreich für ein Team, was wahrlich jetzt nicht vor Selbstbewusstsein
strotzt. Ja, sehr gut.
Ja, also das ist es auf keinen Fall. Um vielleicht noch das zu ergänzen, mir hat es am Anfang auch gut gefallen. Ich fand den ersten Drive auch nicht schlecht. Klar ist jetzt nicht das rausgekommen, was man sich erhofft hat, aber ich fand es auch nicht schlecht. Mir hat vor allen Dingen Calcaterra gut gefallen. Zum einen natürlich als Catching Titan, zum anderen aber auch, wie er geblockt hat. Also der Mann hat mir gut gefallen. War okay, ja. Also aus meiner Sicht gar kein Grund jetzt für Buhrufe.
Calcaterra ohnehin ein gutes Spiel gehabt. Ich glaube, kleines Breakout-Game für ihn in Woche 2 der neuen Saison. Das tut bestimmt ganz gut, obgleich es eine Niederlage gab. So, die Falcons hältst du dann, die Panten auch. Und dann gab es den zweiten Drive. Und da sehen wir gleich mal, warum Saquon ist. Der war nämlich richtig legit in diesem zweiten Drive. Ich glaube, der erste Run irgendwie für knapp 10. Der zweite Run, da bricht dann einem Defender echt die Knöchel. Also bildlich gesprochen. Dritter Run wieder irgendwie 10. Vierter Run 11 oder so und Jahan Dotson mit seinem ersten Catch und seinem einzigen Catch in diesem Spiel. Warum wird er nicht mehr eingebunden? Wir haben alle drauf gewartet, aber es ist nicht passiert. Ich habe es nicht so ganz verstanden.
Ja, dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Also ich verstehe es auch nicht so ganz. Man kann vielleicht schon über das Play Calling an der einen oder anderen Stelle sprechen. Du hast auch das ein oder andere Mal wieder besseren Wissens, will ich fast sagen, in der Red Zone nicht Barkley den Ball gegeben. Das ist sicherlich zu diskutieren. Man hat natürlich schon versucht, Devonta Smith einzubinden. Er hat das auch wirklich das ein oder andere Mal richtig gut gemacht. Aber ja, in der Tat, also ich weiß nicht, woran es lag. Entweder waren die Plays nicht auf ihn designed oder er hat sich einfach, hat seine Routen nicht so gut gelaufen, dass er irgendwie anspielbar war. Ich meine, du hast gesagt, jetzt fällt AJ Brown noch ein bisschen länger aus. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, that's NFL, ne? Also ich meine, wenn du mal guckst, was bei anderen Teams so alles ausfällt, die Eagles hatten letztes Jahr kaum Ausfälle, zumindest nicht von Schlüsselspielern oder nicht von vielen entscheidenden Schlüsselspielern. Und das gehört einfach dazu. Und dann haben wir immer noch zum Glück mit Devonta Smith einen wirklich guten 1B-Wide-Receiver. Dann hast du mit Goddard und jetzt hoffentlich Calcaterra noch irgendwie zwei Leute den Ball fangen können. Von Dotson muss mehr kommen. Und Britton
Covey hat ein richtig gutes Spiel gemacht.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist einer, der eigentlich normalerweise eher so der Special-Teamer ist und der jetzt durchaus auch eine Rolle kriegt in der Offense. Ja, da muss man einfach durch. Und ich meine, ganz ehrlich, du hast über die Leistung von Jalen Hurts, sprechen wir sicherlich später noch, dann hast du einfach dazu halt mit Barkley einen unglaublich großartigen Playmaker. Sie werden ja nachher noch ein, zwei Sätze zu seiner Leistung in Brasilien sagen, die durchaus bemerkenswert war. Da musst du auch das mit den Ansprüchen, die Eagles haben, auch mal überleben, wenn jetzt irgendwie dein 1A-Receiver fehlt. Also ganz ehrlich.
Also Covey sah mir eher aus wie der Wide Receiver 3 in diesem Spiel. Freut mich für ihn total. Jahan Dotson bin ich deswegen drüber gestolpert, weil er eben vorher ja auch im Interview gesagt hat, also ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, dass ich mich zeigen kann, dass ich mich zeigen werde und so. Und das habe ich irgendwie vermisst, aber das kann natürlich viele Gründe haben. Hast du total recht. Wer weiß, was da in Sachen Playcalling passiert ist. Oder er ist wirklich nicht so ein guter Route-Runner, wie es Devonta Smith übrigens ist. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist wirklich unfassbar, wie der seine Routen läuft. Finde ich wirklich krass. So, dann haben wir kurz vor der Endzone diesen 4. und 4. Da gehen sie für incomplete, finde ich jetzt nicht schlimm, kann man früh im Spiel riskieren, warum denn nicht, wenn man sich danach fühlt und es aufgeht, ist es immer eigentlich ein, auch für sowas wie Momentum und so bestimmt nicht schlecht.
Da geht's ja vielleicht dann nur, ja. Nee, genau. Also ich meine, grundsätzlich finde ich aggressives Playcalling auch gut. Ich meine, das ist ja auch ein Zeichen von Selbstvertrauen, was du hast. Und gerade auch mit dem Spielermaterial, was du da zur Verfügung hast, dann kannst du das auf jeden Fall machen. Das finde ich übrigens auch ganz gut für diejenigen von euch, die vielleicht da nicht so tief drin sind und jetzt vielleicht auch nicht das Spiel in der Gänze gesehen haben. Es wird ja dann auch bei den Kommentatoren immer wieder darauf eingegangen, auf die sogenannten Analytics, ne? Also wo sich einfach statistisch angeschaut wird, soll man für solche Versuche gehen oder nicht. Und ganz klar, beim 4. und 4, wenn du kurz vor der Endzone bist, dann gehst du laut Analytics halt dafür, sondern das haben die Eagles gemacht, das hat mal nicht funktioniert, aber grundsätzlich, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, das wären die Punkte gewesen, die halt gereicht hätten, ja, hilft halt nichts. Wie gesagt, wir sind alle keine Hellseher und die Coaches schon gar nicht, von daher kannst du dafür gehen, ist völlig in Ordnung, ja, hat halt nicht funktioniert.
Fand ich auch. Völlig in Ordnung war auch die Leistung von Quinion Mitchell, dem neuen Corner der Eagles, der gestartet ist. Das war erwartbar. Und er hat das ganz gut gemacht. In Klammern bis auf ein, zwei Situationen. Der hatte aber früh im ersten Quarter oder nach hinten raus im ersten Quarter eher, ich glaube, es war der zweite Drive der Falcons, seine erste fast Interception an der Sideline, sah echt gut aus. Ich glaube, der hatte den Ball auch ganz kurz, hat ihn dann fallen gelassen, hätte ich ihm sehr gegönnt. Das sah gut aus. Da ist ja die Route gejumpt, ne? Das ist ein riesiges Risiko, Tim, bei Corners, weil wenn du das machst, dann musst du dir sicher sein, dass du mit der Hand an den Ball kommst, weil wenn nicht, ist ein Touchdown im Zweifel. Deswegen, also, super mutig, gut gespielt, fast gefangen, fand ich gut.
Da schließe ich mich 100% an. Er hat in seinem ersten NFL-Spiel in Brasilien schon eine gute Leistung gezeigt, jetzt wieder. Das ist wirklich erfreulich. Also ich sag jetzt mal, an der Secondary lag es jetzt nicht, dass das Spiel in die Binsen gegangen ist. Ich glaube, an Mitchell wird man noch viel Spaß haben. Der hat wirklich zwei Safe. Gute erste Spiele gemacht.
So, dann gehen wir schon ins zweite Quarter. 0-0, also nach Quarter 1, zweites Quarter, Field Goal für die Falcons. Dann gibt's den ersten längeren Pass auf Devonta Smith. Der übrigens eigentlich incomplete war, wenn man die Zeitlupe sich angeschaut hat. Deswegen sind sie schnell in den nächsten Versuch gegangen. Das macht Devontae Smith ja regelmäßig, haben wir im letzten Jahr auch ein paar Mal gesehen. Also wenn der weiß, scheiße, ich habe den nicht gefangen, dann signalisiert er sehr, sehr schnell, komm, lass uns an die Line of Scrimmage gehen und bitte den Spielzug starten, damit das andere Team dann nicht auf Ideen kommt.
So, dann apropos sind Ideen kommt, gut, dass die Schiedsrichter nicht auf die Ideen kommen, wissen, weil ganz ehrlich, das war schon, ist schon obvious, also Smith ist natürlich ein Schlitzohr, macht das natürlich sehr, sehr smart, aber dass das natürlich die Schiris nicht, wobei fairerweise, ich meine, eher muss ich sagen, den gegnerischen Coach skeptisch stimmt, weil die Schiedsrichter, die können ja nicht einfach mal sagen, ich hätte gerne ein Video-Review mal mitten im Spiel, sondern eigentlich, klar, der gegnerische Coach muss dann sagen, ah, okay, Moment, wenn der so schnell irgendwie wieder aufsteht und den Ball dahin legt, dann werfe ich vielleicht mal doch das Fleckchen, haben sie nicht gemacht.
Dann möchte ich mit dir über eine Sache reden, die ich nicht verstehe. Die Eagles gehen wieder im vierten Versuch dafür. Jalen Hurts, diesmal nicht designed, muss improvisieren, macht es sehr, sehr gut, macht wirklich einen spektakulären neuen ersten Versuch, in dem er selbst geht, spiket den Ball und bekommt eine Flagge. Hast du die Situation im Kopf? Der hat den Ball gespiked.
Ach so, ja, klar, ja.
Und kriegt eine Flagge für, ich kannte das nicht.
Ja, aber zu Recht.
Für Delay of Game?
Ja.
Aber Tim, doch nicht bei im zweiten Viertel bei 7 Minuten und. Was ist das denn für eine Scheißregel?
Also die Regel heißt so Delay of Game, aber du darfst den Ball nicht außerhalb der Endzone einfach mal so random spiken. Das ist nicht drin. Und da muss ich auch fairerweise sagen, das darf halt auch Hurts nicht machen. Es ist die Regel. Du darfst einfach nicht einfach random irgendwo auf dem Spielfeld, wenn es nicht in der Endzone ist, den Ball spiken. Das ist eine Flagge. Das könnte die NFL genauso gut irgendwie Unsportlichkeit nennen oder sonstiges, aber du darfst den Ball einfach nicht random spiken. Fairerweise, jetzt stehe ich schlau da, weiß ich aber nur, weil es die Jungs im Live-TV erklärt haben. Ansonsten hätte ich es auch nicht gewusst. Ich dachte auch so, was soll das denn? Habt doch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl. Aber die Regel scheint klar zu sein. Wenn du den Ball einfach so spikest nach irgendeinem Rando-Spielzug, der nicht ein Touchdown war, nicht in der Endzone geendet ist, dann ist das halt eine Flagge. Von daher, dumm. Am Ende gab es ja nur die Strafe nach dem Play. Von daher, okay, nicht so tragisch. Also war immer noch der First Down. So Beard war nicht ganz smart von Hurts. Wir kommen später noch zu einer Aktion, die auch nicht smart war, wo die Eagles richtig Dusel gehabt haben. Aber dazu später mehr.
Ich denke nur, was ist das für ein Quatsch zu sagen, das ist Delay of Game. Also ich weiß halt, als ich selbst gespielt habe und so, du gibst immer dem Ref den Ball danach. Ne? Also fängst einen Ball, Spielzug ist abgepfiffen, du gibst den Ball dem Ref, den suchst du sofort. Das sehen wir auch in der NFL, sehen wir überall. Aber da jetzt also so einen Hickhack draus zu machen, finde ich echt albern. Die sollen mal ihren Job ordentlich machen. So.
Ja, aber an den Schiris hat es nicht gelegen bei dem Spiel.
Nee, aber ich finde, das ist, also ich glaube, Pat McAfee hat es auch nochmal gesagt, jetzt gestern oder so. Hört doch auf mit so einer Scheiße. Also wirklich. Das ist, lass ihn doch einmal. Football ist ein emotionales Spiel. Guck mal, da werde ich emotional. Football ist ein emotionales Spiel. Jalen Hurts macht so einen geilen Run, holt zu Hause Monday Night irgendwie das First Down bei viertem und. So, dann wird er sich doch mal freuen dürfen. Also kommt echt mal runter. Finde ich, nervt mich. So.
Hast du recht, aber ich habe mich an dem Abend über so viele andere Sachen aufgeregt, da war mir das schon wieder egal.
Ja, das stimmt. Da hast du auch wieder recht. So, also es war so ein bisschen der Jalen Hurts Drive, wie ich fand, obgleich, und das hat mir nicht so gut gefallen, ich das Gefühl hatte, es wurde viel improvisiert, aber das Thema, was da drüber schwebt für mich, Tim, ist dieses hier. Jalen Hurts sah wieder aus wie Jalen Hurts, und zwar nicht wie Jalen Hurts aus dem letzten Jahr, sondern vielleicht aus dem Jahr davor oder wenn man über eine Prime sprechen möchte, in seiner Prime. Der sieht nicht mehr angeschlagen aus, der sah sehr comfy in der Pocket aus. Das hat mir alles wirklich ganz gut gefallen. Nochmal, über die letzten Sekunden dieses Spiels müssen wir reden. Aber das war Jalen Hurts. Gute Leistung.
Das kann ich nur unterstreichen. Also man sieht auch, wie sehr ihn offensichtlich diese Knieverletzung in der letzten Saison gehemmt hat. Weil das hat er ja nicht gemacht, weil er nicht mehr laufen konnte plötzlich. Also im Sinne von, er hat es verlernt, sondern weil er halt wirklich offensichtlich halt banged up war. Und das war wieder der alte Jalen Hurts, der allen Spaß macht. Und das, was du sagst, was man negativ auslegen kann, ich nehme es jetzt mal, du weißt ja, positiver Mensch, ich nehme es jetzt mal positiv, das wollen wir auch. Das macht ihn ja so special, dass er improvisiert. Weil das kann wiederum der Gegner dann auch wesentlich weniger gut verteidigen. Und solange es funktioniert, das ist ja auch wunderbar. Und gerade in einer Situation, wo der wichtigste Playmaker, der mit ihm wäre das Spiel sicherlich nicht verloren gegangen, soweit nicht mehr aus dem Fenster, wenn AJ Brown dabei gewesen wäre. Gerade wenn er nicht dabei ist, das Hurts das Hemd vielleicht auch in die eigene Hand nimmt, oder vor allem das Heft in die eigene Hand nimmt. Das fand ich wunderbar. Also das hat mir richtig Spaß gemacht und da lasse ich auch gar nichts auf Jalen Hurts kommen. Wie gesagt, wir ziehen ja nachher nochmal nach dem Spiel das Fazit. Das war für mich eine wirklich gute Leistung. Ich habe mir eine Statistik rausgesucht. Ich hoffe, ich klaue sie dir nicht, weil ihr seht, wir sind jetzt bewusst heute mal so reingegangen, dass wir uns nicht schon vorher irgendwie alles zurechtlegen wollen. Ich glaube, das macht euch da draußen auch mehr Spaß, wenn wir hier so ein bisschen in Diskussion kommen. Nochmal kurz festzuhalten, die Performance von Jalen Hurts. Die ersten 4 Drives hintereinander von ihm waren 70 Yards. Also ich lasse jetzt mal sozusagen den ersten weg, aber danach waren 4 Drives hintereinander. 70 Yards Touchdown, 59 Yards Field Goal, 70 Yards Touchdown, 29 Yards Field Goal. Das war richtig, richtig gut, ja. Und ich hoffe, er kann die Performance halten. Er wurde unterstützt von einer sehr, sehr starken O-Line. Die haben einen guten Job gemacht. Wir reden ja nachher noch über Pass Rush bei der Eagles-Seite. Der Pass Rush von den Falcons, der hatte die O-Line im Griff. Das war gut. Ich meine, wie gesagt, wir haben viele Sachen, die wir im Fazit als sehr negativ verwerten werden. Aber wir können festhalten, Quarterback-Play, O-Line, das war gut. Und auch Barclay, das Running-Game in der ersten Halbzeit war auch gut. Ja, Punkt.
Ich muss da reingehen, weil da lieferst du mir eigentlich eine Vorlage. Ich wollte noch über eine Sache sprechen, auch wieder das Thema Flaggen und Penalties. Wir haben ja mehrfach von der O-Line dieses Ineligible Man Downfield gesehen.
Das war nicht smart.
Das ist auch eine Scheißregel.
Nee, das war aber auch nicht smart von der O-Line. Kelsey hat sich ja auch aufgeregt.
Pass auf, Leute, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, ja, wir haben diverse O-Liner immer wieder ineligible downfield gehabt. Wann machst du das oder wann hast du diese Situation? Naja, wenn du sowas wie eine Run-Pass-Option spielst, wie die Philadelphia Eagles das nun hin und wieder mal machen. So, wenn ich mit dem Rücken zu meinem Quarterback stehe, Tim, ja, und eben nicht weiß, gibt der den Ball in die Hand unseres Running Backs oder feuert der den raus? So, was soll ich denn dann machen? Ich habe ja keine Ahnung, was hinter mir passiert im
ja,
Zweifel.
Ja, ich meine, du hast gespielt, ich nicht, ja, aber ich meine, ich halte mich da mal hier an Kelsey fest, der sich auch tierisch aufgeregt hat. Es gab so einen Call, wo Cam Jurgens, der neue Center, der es übrigens gut macht und wurde ja auch sehr gelobt von Kelsey, aber wo er irgendwie rechts so rauspult als und will da irgendwie eine Route frei blocken für einen Passspielzug. Also ich meine, das war so offen sichtlich ineligible man downfield. Ja. Und Kelsey meinte nur, es gab früher irgendwelche Zeichen, wo sich jemand irgendwie antippt oder sonst wie. Aber das waren, also jetzt, ich bin bei dir. Das wird ein paar Mal jetzt auch zu oft gecallt oder irgendwie falsch hingestellt oder sonst irgendwas. Aber da waren so 2, 3 Flaggen, aber ich sag so ganz ehrlich, wenn du halt irgendwie 5 Yards downfield rennst, ja, dann müssen die da die Flagge werfen. Also man merkt auch so, ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Man merkt, finde ich, in 1, 2 Situationen, dass die neue O-Line, die wie gesagt in der Summe einen guten Job macht, noch nicht komplett eingespielt ist. Kann sie auch gar nicht sein. Du hast im ersten Spiel diesen Snap, den Cam Jurgens verkackt. Ja, das war das eine Ding. Du hast jetzt so ein paar Aktionen gehabt. Du merkst, da ist noch nicht alles eingekuft, ist auch völlig in Ordnung. Aber das findet sich.
Fair. Vor allem mit der Gewissheit, dass ein gewisser Jason Kelce gefühlt 35 Jahre da Kopf und Gesicht und Stimme dieser O-Line war. Da dürfen wir uns nicht drüber wundern. Insofern läuft das, bin ich bei dir, schon sehr, sehr gut. Und vielleicht, um nochmal auf dieses Ineligible Man Downfield Thema zu kommen, vielleicht einfach mal im Block sitzen bleiben und nicht gleich stupide irgendwie runterrennen. Da hast du schon recht. Also man kann das vielleicht auch ein bisschen smarter spielen. Anyways, Jalen Hurts, der bringt also die Eagles in einem langen Drive das Feld runter mit seinen Beinen in diesem besagten Drive und beendet den Drive dann mit seinem Arm. Denn es gibt diese 7 Yards Touchdown Reception von Devontae Smith und damit führen die Eagles 7-3. So, und jetzt kommt was ich mit dir unbedingt besprechen möchte. Da kommen wir gleich zum Thema Defense, denn der nächste Drive der Atlanta Falcons, der wird wahnsinnig lang. Ich glaube irgendwie 15 Plays oder so.
Und weil er so lang wird, Flo, würde ich einmal noch, weil Props, wo Props hingehören. Ich finde, der Touchdown-Pass auf Devontae Smith in dieses Fenster war sensationell. Also ich glaube, das müssen wir auch mal sagen. Das war on the money, da muss das Ding hin.
Ich spiele ja gerade Madden. Das Thema Fenster, Tight Windows und so, das ist einfach, also wenn ich mir da überlege, da wirklich auf dem Platz zu stehen, hast du total recht, das Ding musst du erstmal finden. Ja, und das ist das. Das ist es, wenn das eben klickt mit deinen Receivern, ne? So, dann siehst du solche Fenster und wirfst das Ding da rein und weißt genau, mein Receiver, der fängt da unten den Ball. Ja, Kudos an Jalen Hurts an der Stelle.
So viel zum Thema, er kann nicht genau werfen. Er ist vielleicht manchmal ein bisschen unkonzentriert, macht wilde Entscheidungen, aber er kann definitiv on the money werfen.
So, dann also 7-3 die Führung, dann laufen die Falcons das Feld runter, bewegen den Ball ganz okay. Übrigens Kirk Cousins, der sieht noch nicht rund aus, das muss man wirklich sagen. Also diese Achillessehnenruptur aus dem letzten Jahr, die ist ihm schon noch anzusehen. Umso mehr müssen wir gleich über das Thema Pass Rush sprechen, denn der hat gefühlt nicht einmal Druck gehabt.
Also mit dem Pass Rush Floor hätten wir das Ding auch noch zur Endzone geführt.
Ja, ey, falls das jemand hört. Von den Eagles. Tim und ich hätten Zeit gegen die Saints.
Andersrum. Auf keinen Fall würde ich Pass Rusher bei den Eagles spielen. Also das traue ich mir nun weiß Gott nicht zu. Ich will damit eher sagen, mit der Zeit, die Kirk Cousins hat, kann ich sogar die Offense der Falcons noch darunter führen.
Hör doch auf.
Ich also ganz ehrlich, wir regen uns ja gleich, heute ist ja auch so ein bisschen, wir müssen uns ja auch, ihr kennt das ja schon von uns beiden, ist ja ein bisschen Therapiestunde. Also ganz ehrlich, man muss ja auch mal Wut rauslassen und das, was da an Pass Rush in der D-Line geleistet wurde, das war ein absoluter Witz, es war nämlich non-existent. Ich sag ganz gerne mal, kein Pass Rush ist auch keine Lösung. Also das war ja absurd. Wir reden sicherlich dann auch nochmal über das Thema auch Run-Verteidigung. Bijan Robinson hat gemacht, was er wollte. Ich meine, der ist natürlich extrem gut, fairerweise. Aber LGR wir reden,
auch. Ja, aber genau, das ist reden, natürlich auch also beide stark.
Also von daher, ganz ehrlich, das komplette Spiel, weil du hast 100% recht. Kirk Cousins ist noch nicht wieder richtig fit, kann er vielleicht auch gar nicht sein nach seiner Achillessehnenverletzung. Er hat ja wesentlich dieselbe Verletzung gehabt wie Aaron Rodgers. Aaron Rodgers hatte, ich glaube, 2 Monate mehr Zeit zur Regeneration. Der kann auch nicht fit sein, deswegen erstmal Hut ab, dass er das so hingekriegt hat. Soll auch gar nicht seine Leistung schmälern. Aber es gab ein Way to Win. Und der Way to Win war, Baudruck auf Kirk Cousins auf, er ist nicht so mobil, kann er noch nicht sein, setz ihn unter Druck und wenn du das hinkriegst, dann gewinnst du das Spiel. So, und genau das eine Ding, das wusste jeder, das wussten wir sogar, das haben sie halt überhaupt nicht hingekriegt und es ist erschreckend. Also es war wirklich erschreckend, dieser Pass Rush.
Komm, dann lass uns das aufmachen, weil dieses Thema ist natürlich eins, über das wir dringend sprechen müssen. Vic Fangio's Defense, was haben wir sie gelobt, was haben wir für positive Gefühle gehabt? Sagen wir mal, bis auf bestimmte Positionsgruppen, ich weiß, dein großes Fragezeichen war die Linebacker. Positionsgruppe Linebacker.
Ist sie immer noch?
Ja, ist sie immer noch, wobei es in Brasilien ja vielleicht eine kleine Überraschung gab, das muss man einfach sagen. Aber hier, um das nochmal mit Zahlen zu belegen, also gerade das Thema Pass Rush, Bryce Huff nehme ich mir einfach mal her. Ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen, der Tim schüttelt schon mit dem Kopf. Bryce Huff in 2 Spielen in der laufenden NFL-Saison, Ladies and Gentlemen, 0 Sacks, 0 QB-Hits, 0 Hurried Throws, 0 Tackles for Loss, 0 Solo-Tackles, 1 Assisted Tackle. Also, Leistung von den Edge-Rushern hier benannt mit dem Namen Bryce Huff, 0. Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie so etwas zustande kommt. Ich kann dir aber sagen, dass wir vielleicht über das Scheme von Vic Fangio ein wenig schimpfen können. Denn was mir aufgefallen ist, ist Folgendes. Wir haben ja auch also überhaupt keinen Run-Stop gehabt in diesem Spiel. Der hält natürlich an dieser Cover-2-Geschichte so hart fest und hat die beiden Safeties immer eben, oder der kommt nicht mit einem Safety mal runter. Und so verteidigst du natürlich auch Bijan Robinson im Zweifel nicht, wenn du nicht einen zusätzlichen Spieler in der Box hast und Algier auch nicht, der ein guter Runner ist. Das hat mich gewundert und dann wirklich null Druck von außen auf Kirk Cousins. Wenn du den Run nicht stoppst und keinen Pass Rush hast, wie willst du denn dann ein Footballspiel gewinnen? Also wird nicht passieren. Ich fand das mindestens erwähnens und sicherlich auch diskussionswürdig.
Und weil du es gerade noch mal ganz kurz sagst, ja. Ich habe mir auch mal auf PFF, habe ich mal mir die Defense Grades von den Eagles angeschaut. Und ich meine, wir alle hoffen ja auf die Breakout-Season von Jalen Carter. Das war jetzt kein Breakout-Spiel, ja, um auch mal einen anderen vor den Bus zu werfen. Also Bryce Huff, bin ich bei dir. Ich glaube, er kriegt irgendwie paar 30 Millionen Dollar Guaranteed Money. Das ist katastrophal. Jalen Carter hat eine Run-Defense-Grade von 42,1 bekommen. Ja, das ist scheiße, auf Deutsch gesagt, sorry for my words. Das ist nicht gut. Dann hast du irgendwie, Jordan Davis hat eine Tackle-Grade von 28,3. Also wir reden davon, dass 100 das Beste ist da draußen, ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Der Einzige, und da bin ich mal sehr gespannt, ob sich das positiv auf ihn auswirken wird, Defensive Tackle, Thomas Booker, der Vierte, hat tatsächlich overall eine 78er-Grade. Ne? Flo, du willst dazu gerade auch was sagen. Ja.
Sah gut aus. Ich glaube, in Brasilien auch schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also den sollten wir alle auf der Map haben für die nächste Zeit. Denn der scheint sich, ich will jetzt nicht sagen, in den Rausch gespielt zu haben. Aber der sieht wirklich ganz gut aus. Der macht da ein bisschen Geburtstag. Das finde ich wirklich erwähnenswert.
Auf jeden Fall, vor allen Dingen, das sind ja so ein bisschen die Unsung Heroes. Ich glaube, jetzt diejenigen von euch, die vielleicht jetzt nicht so tief drin sind, die werden vielleicht sogar den Namen noch nie gehört haben. Aber merkt euch den Jungen mal, Thomas Booker, der Vierte, hat einen super Job gemacht, hoffen wir mal gegen die Saints wieder. Ich werfe nachher noch einen von Bus, aber bevor ich das tue, ziehe ich mal einen vom Bus weg, weil wer mir sowohl in der ersten Woche gut gefallen hat, als auch jetzt wieder, war tatsächlich Brandon Graham. Also der Mann spielt ja, wie wir wissen, seine letzte Saison. Klar, der hat jetzt auch nicht die Butter vom Brot genommen, ja. Aber er hat auch hier eine Overall-Grade erhalten von 69,8. Das war damit der drittbeste. Übrigens Nolan Smith 71,7 nach Booker Nummer 2. Brandon Graham ist, obwohl er jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, der macht noch einen soliden Job, der hilft. Er ist aber natürlich auch nicht mehr so explosive. Und wenn du dann halt auch Josh Sweat war nicht zu sehen, wenn da halt so wenig kommt, dann hast du ein Problem. Und wie gesagt, nachher werfe ich noch einen vom Bus oder du gibst mir vorher noch ein Stichwort. Aber wie gesagt, Graham und Booker, die würde ich jetzt mal da rausnehmen.
Und BG, was für ein fairer Sportsmann. Ich erinnere mich an dieses Face Mask, was er bekommt. Da ist der Spielzug noch nicht mal vorbei und er hebt schon die Arme hoch und sagt, ey, sorry, war unabsichtlich. Also das finde ich total cool. Das machen, glaube ich, die wenigsten Spieler auf dem Level. Einfach cooler Typ und immer irgendwie präsent. Nicht nur mit seiner Stimme, sondern dann eben auch mit sportlicher Leistung und oder Fair Play. Kleine Ausnahme übrigens zum Thema Laufverteidigung. Alles, was in der Red Zone war, war dann ja ganz okay. Ich glaube, die haben dann ja noch mal irgendwie bei First and Goal von der 3 oder so, haben die Eagles noch mal gehalten. Dann gab es dieses Field Goal dann zum 7-6. Das hat mir ganz gut gefallen. Also da war ich dann auch so ein bisschen hyped wieder. Auch wenn die Falcons da das Feld runterlaufen. So, und dann sind wir schon in der Halbzeit und haben eigentlich das schon besprochen, was ich hätte in der Halbzeit besprechen wollen, nämlich das Thema Null Pass Rush, paar dumme Flaggen, Saquon mit einem ganz guten Drive, Jalen Hurts mit einem ganz guten Drive. Insgesamt nur 4 offensive Drives übrigens. Das ist, ist glaube ich, unterdurchschnittlich für so eine Halbzeit. Korrigiert mich gerne. Schreibt's uns, wenn das nicht stimmt. So, und dann gehen wir ins dritte Quarter. Und ja, da geht's eigentlich so weiter. Wir haben ein Highlight, nämlich den ersten Sack im Spiel bei Third and Goal. Und zwar durch die Mitte. Natürlich kommt da nichts von außen, sondern der Sack kommt durch die Mitte. Ich glaube, fast ungeblockt, ne? Kommt Milton Williams da durch. Das hat mich total gefreut, fand ich sehr, sehr schön. Führte dann zwar trotzdem zu einem Field Goal am Ende, aber immerhin nur zu einem Field Goal. Wie hast du den Sack erlebt?
War cool. Also wie du sagst, ungeblockt einfach durchgerannt und da hat Kirk Cousins nichts mehr gesehen, da wurde es ganz schnell dunkel. Das war schön, ja. Leider aber auch der erste und einzige Sack.
So, und dann kommt Jason Kelce in die Booth bei ESPN und spricht kurze Zeit später davon, irgendwie ist ein Rhythmus da, weil Philly den Ball ganz ordentlich bewegt. Es gibt zwar auch einen Sack für Jalen Hurts, aber es gibt dann auch irgendwie einen längeren Pass nochmal auf Devontae Smith. Wieder auf Devontae Smith. So ein Juggling-Catch an der Außenlinie hat er auch gut gemacht. So, und dann wollen sie bei 3rd und 3 die Eagles aus diesem Drive dann komplett so ein Devontae Smith-Drive machen, wird aber leider nichts, incomplete. Und der Drive endet mit einem Field Goal. Da gab es noch diesen Hard Count, ne, wo sie versucht haben, die Falcons zu einem Fehlstart zu überreden. Hat auch nicht, über Calcaterra war das, glaube ich. Also Field Goal 10-9. So, und dann, Tim, müssen wir über den nächsten Falcons Drive sprechen. Die bewegen den Ball, gehen bei 4. und 4 dafür, First Down. Und dann kommt dieser Touchdown-Pass auf Darnell Mooney mit diesem Mist-Tackle von CJ Gardner-Johnson. 7 Plays, 70 Yards. Oh, war das anstrengend.
Ja, und jetzt hast du mir das Stichwort gegeben. Genau denjenigen würde ich jetzt auch, ich bin heute im Buswerfmodus. CJ Gardner-Johnson.
Wirfst du ihn von Bus?
Aber sowas
trotz
von.
Trotz des Stopps?
Ja, da reden wir später noch drüber. Ich werfe ihn vor den Bus. Das hat er sich schon nämlich in der ersten Woche verdient gegen die Packers, als er diesen katastrophalen Fehler gemacht hat und den Touchdown von Reed verschuldet hat. Ihr werdet euch sicherlich erinnern, das ist zum Glück nicht ganz so tragisch geendet. Aber ganz ehrlich, das war wieder, ich weiß gar nicht, weil letztes Jahr hat er nicht für die Eagles gespielt. Das Thema Missed Tackles kann er dementsprechend eigentlich nicht mitgenommen haben aus der letzten Saison.
Ja.
Also ganz ehrlich, das sah er richtig, richtig mies aus. Und wie gesagt, von Reed hat er sich schön abziehen lassen im ersten Spiel auch schon. Also für jemanden von seinem Kaliber mit den Ansprüchen, die er an sich selber stellt, in 2 Spielen 2 Touchdowns so dilettantisch sozusagen verschuldet zu haben, das kann ich nicht akzeptieren. Und wie gesagt, über die Aktion später reden wir gleich noch. Aber 2 Spielen, 2 Touchdowns, so dilettantisch, und ich bleibe bei dem Wort dilettantisch, verschuldet, das kann man nicht akzeptieren von jemandem, der Team-Captain sein will, der da vorangehen will, ja?
Wirfst du Darius Slay auch noch vor den Bus?
Nee, noch nicht. Sonst haben wir bald keine Secondary mehr.
Tim,
wenn ich alle vor den Bus
werfe. Ja. Ja, okay. Schreibt uns mal, wen ihr alles vor den Bus werft nach diesem Spiel. Und wer, ihr schreibt Nick Sirianni.
Ja, und es sind natürlich
also, wenn
Spielzeug. Ja, genau. Und ich wollte noch dazu sagen, es sind natürlich Spielzeugbusse. Ja, die sollen sich ja nicht ernsthaft wehtun.
Nee, bitte nicht. Obwohl, die sind das ja gewohnt, mit Bussen zusammen zu rasseln. Insofern, das können die schon ab. Na, so. Also, ja, das war irgendwie merkwürdig. Die Falcons gehen für 2. Natürlich gehen sie für 2. Schaffen es aber nicht. 15-10 Falcons. Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut. Wir hatten 6 Lead Changes tatsächlich in diesem Spiel. Also für Spannung war da durchaus gesorgt. Und dann sind wir schon im 4. Quarter, also so fast schon durch mit diesem Spiel. Haben Britton Covey immer noch mit einem ganz guten Catch. Bei 3. und 4, glaube ich, war das. Dann sehen wir den ersten Tush-Push bei 4. und 1, der natürlich funktioniert. Paar Designed Runs von Jalen Hurts, auch nach so einer blöden Flagge für, ich glaube, eine Holding-Flagge war das für Johnny Wilson oder sowas. So. Und dann sehen wir Saquon nochmal durch die Luft. Denken alle, es ist ein Touchdown, ist aber keiner, weil er mit dem Knie unten ist. War der richtige Call, Tim.
Ja.
Ewig, ewig langer Drive. Ich glaube, mit einer 1,5-Yard-Linie ist er dann unten. Ich glaube, irgendwie 70 Yards sind die runtergelaufen, 17 Plays oder sowas. So, und dann ist da dieser Tush-Push-Touchdown mit einer 2-Point-Conversion über Saquon. 18-15. So. Dann kommt im nächsten Drive Cooper DeJean rein. Hast du eine Meinung zu dem mittlerweile?
Nee, noch nicht. Also er wird, wie es zu erwarten war, ja langsam rangeführt. Er wird jetzt nicht komplett ins kalte Wasser gesprochen, kriegt jetzt mehr und mehr Snaps. Ich bin gespannt, welche Rolle er noch im Laufe der Saison spielen wird. Aber im Endeffekt sage ich jetzt mal, also meine Meinung, wie zu erwarten, dass er jetzt noch nicht der direkte Starter ist, muss er auch gar nicht sein. Ja?
Ja.
Also hat seine Rolle gut gemacht, ja.
Kam ja rein, weil Vontae Maddox sich verletzte, aber der kam ja zurück. Ich glaube, der ist okay.
Ja.
Auch nichts anderes gehört. So, okay. So, und dann kommt dieser 4. und 1 und Bijan Robinson, dieser wirklich brettstarke Running Back, wird weggeschossen von CJ Gardner-Johnson. Ich bin ausgeflippt. Ich bin wirklich,
ja, das war geil.
Alter, war das geil.
Ja, hat auf jeden Fall richtig spekuliert. Das war richtig, richtig cool. Und deswegen auch nicht falsch verstehen, als ich eben gesagt habe, da kommen wir noch dazu. Es klang ja so, als habe ich jetzt noch was Böses zu sagen. Ein bisschen schon, fairerweise. Also ich glaube, die Props hat er zu Recht gerade auch von Flo bekommen. Das war richtig geil. Das war eins der schönsten Tackles, die ich lange gesehen habe. Das hat richtig Spaß und richtig Freude gemacht. Aber, und jetzt again, sorry for my words, wie dumm kann ein Mensch sein? Also, dass das Ding nicht mit einer Flagge sozusagen bestraft wurde, die ja im Übrigen ja auch kam. Ne? Also, CJ Gardner-Johnson plättet diesen überragenden Running Back, zieht sich den Helm ab als Jubel, kommt eine Flagge, das heißt, das Play wäre komplett für die Füße gewesen. Ich sage jetzt nicht, es wäre für den Arsch gewesen. Doch, es wäre für den Arsch gewesen. Wie dumm kann ein Mensch sein? Du machst das, den Tackle wahrscheinlich deines Lebens, deiner Karriere, ziehst den fucking Helm ab, jubelst und kriegst das dann hin tatsächlich, ich weiß nicht, wie er es hingekriegt hat, das Ding zu verkaufen dem Schiedsrichter, als wäre ihm der Helm abgefallen, und kommt damit durch. Also, aus Eagles Sicht, ich hab's hart gefeiert. Aber wie dumm kannst du sein, das Tackle deines Lebens so kaputt zu machen, weil du meinst, du musst da jubeln. Sorry, Flo lacht sich tot. Ich kann mich da nur aufregen. Wie dumm kannst du denn sein, ja? Sorry, also, ihr wisst es alle, ich mag ihn auch. Ich mag diese aggressive Leader. Wir haben dazu gesprochen, dass man Dogs im Team braucht, bla bla bla. Aber wie dumm kannst du sein, vor allem, wenn du dich zweimal so verarschen lässt für einen Touchdown in zwei Spielen. Ich komme darauf nicht klar. Bitte, CJ Gardner-Johnson, bekehre mich wieder zu einem Jünger. Keine Ahnung, färbt dir die Haare irgendwie Midnight Green? Ich weiß es nicht. Aber ich habe echt einen Hals, ganz ehrlich.
Ich sehe es halt komplett anders. Ich sehe es halt echt komplett anders. Also, sorry, aber du, Tim, ich glaube, du warst müde. Du hast nicht gut, du hast nicht genug vorgeschlafen da in der Nacht. Du hast das doch gesehen. Der hat den Helm verloren.
Ach, Geschwätz.
Natürlich Geschwätz. Hat er den Helm verloren.
Bitte alle da draußen, inklusive Flo und ich, wir machen das auch gleich, wenn der Podcast vorbei ist. Ja, wir schauen uns das nochmal auf YouTube an. Da gibt's safe irgendwelche Highlight-Tapes von. Auf gar keinen Fall ist der abgefallen.
Der Helm ist runtergefallen und er hat ihm den letzten Tusch-Push gegeben, ja, weil er ohnehin schon runter vom Kopf war. Also sorry, das sieht jeder in dieser Wiederholung. Tim, kannst du erzählen, was du willst? Leute, guckt euch das nochmal an. Schreibt uns, wer recht hat. Danke schon mal im Voraus.
Und schade, wir haben ja leider keine Videostreams. Das wäre für uns viel zu aufwendig, deswegen kleine kurze Erklärung dazu. Wenn wir jetzt einen Videostream hätten, Flo und ich sehen uns ja bei der Podcast-Aufnahme, würdet ihr sehen, der Flo hat gerade eine dunkel midnight-grüne Brille an. Geht ihm hervorragend gut.
Ja, und eine ganz lange Nase, ne? Genau. Ja, ja, hör doch auf, ey. So, pass auf. Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit noch mitbringen, ihr da draußen auch. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten an dieser Stelle. Im Brotherly
Talk. Es ist kontroverser als sonst. Also von daher hoffe ich, dass euch das heute mal
echt,
gefällt.
Ne? Ja? Es ist echt. Aber es ist ja gar nicht so schlecht. Guck mal, da sieht man doch, wie unterschiedlich man auch rezipiert und unterschiedlich also das Spiel wahrnimmt, Spielzüge wahrnimmt, Situationen wahrnimmt und so weiter. So, jetzt stell dir mal vor, du bist Teil dieses Teams und stehst da mit, weiß ich nicht, mit zig Leuten, die alle nochmal anders die Situation interpretieren. Dass es da mal knallt, aber du kennst das aus dem Fußball ja eh. Insofern wundert es dich wahrscheinlich nicht. So, jetzt sind wir ja fast schon durch mit diesem Spiel, haben einen 18-15 nach diesem 4. und 1. Bijan Robinson wird weggeschossen, Philly bekommt den Ball zurück und die Kontrolle über die Uhr. So, jetzt tickt unsere Uhr, Tim, denn wir müssen über diese letzten 2 Minuten plus reden. Ich raff's mal kurz zusammen. Wir haben einen wichtigen 3. Versuch für die Eagles. Der geht auf Saquon, neuer 1. mit 3 Minuten zu gehen. Geiler Saquon Barkley Run bei 3. und kurz, inside, 2-Minute-Warning. So. Dann stellen sich die Philadelphia Eagles auf in einer Tush-Push-Formation und nehmen eine Flagge mit Absicht. Sirianni hat dann declined diesen Penalty. First down. So, und jetzt kommt dieses Play, über das alle sprechen. Wir haben 3. und 3, 1:39, hilf mir, 39 auf der Uhr oder 9 und sowas irgendwie. Mhm. Und Kellen Moore called einen Pass auf Saquon Barkley, der schematisch super aussieht. Wahrscheinlich weckst du Saquon Barkley 700 Mal nachts um 2 und er fängt 699 dieser Bälle. Wir alle haben uns gewundert, dass er ihn nicht gefangen hat. Was bedeutet das an der Stelle? Naja, das bedeutet, dass du den Atlanta Falcons geschmeidige 40 Sekunden schenkst, denn die Uhr bleibt stehen. Wohingegen wären sie gelaufen bei 3. und 3 und möglicherweise bei 4. und Inches, in Klammern Tuschpusch, ja, machst du das Spiel zu, fängt er diesen Ball, machst du das Spiel zu, denn die Falcons haben zu dem Zeitpunkt kein Timeout mehr. Ich glaube, die Eagles noch eins. So, Fakt ist, Kellen Moore called dieses Play ein Passspiel, der Ball wird gedroppt, du schenkst den Falcons 40 Sekunden und die Geschichte, wie die Geschichte zu Ende geht, das wisst ihr alle. Tim, richtiger Call an der richtigen Stelle, ja oder nein?
Ich mach's mal kurz und dann gehen wir gleich in die Analyse. Ich glaube, die einzige Antwort, klar, auch da wieder again, im Nachhinein sind wir alle schlimmer, aber wenn man sich einfach mal die Fakten auf den Tisch legt, darüber sprechen wir gleich, kann es, glaube ich, nur eine Antwort geben und die heißt nein. Kein richtiger Call.
Findest du echt, ja?
Naja, du, ich meine, ich fang jetzt mal im positiven Sinn an. Also warum der Call, ich meine, erstmal Grüße raus an Philipp, du hast uns ja auch, vielen Dank für deine Zuschrift auf Instagram. Natürlich sprechen wir im Detail über diese Thematik.
Danke,
du hast
Philipp.
Ja auch gesagt, ja, es gab die Diskussion, hat jetzt eigentlich Nick Sirianni das gecallt oder Kellen Moore? Ganz ehrlich, also können wir nicht rausfinden, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn man in so einer Situation dann irgendwie Sirianni reinfuscht. Vielleicht hat er es auch gemacht, ich weiß es nicht, aber unabhängig davon,
Darf ich dazu kurz was sagen? Ich habe in der PK habe ich irgendwas gesehen, da wurde Sirianni drauf angesprochen und der hat völlig angepisst gesagt, Kellen Moore ist der OC und called the plays.
Ja, hätte mich auch gewundert, wenn das anders wäre. Naja, also wie gesagt, jetzt dröseln wir es mal anders auf. Ich erkläre gleich, warum ich sage, es war nicht der richtige Call. Du hast es 100% richtig beschrieben, Flo. Von 1000 oder von 100, keine Ahnung, sagen wir von 1000 Malen, 999 Mal fängt er das. Weil und auch da in dieser Pressekonferenz wurde ja gesagt, Hurts sollte schauen, ob Barkley frei ist, weil natürlich haben sich die Falcons darauf fokussiert, dass jetzt garantiert ein Run kommen wird. Und wenn er dann frei ist, dann soll er eben halt diesen Ball werfen. Das scheint wohl so der Call gewesen zu sein. So, das Ding muss Barkley fangen. Wenn er es fängt, dann ist es, keine Ahnung, vielleicht macht er sogar einen Touchdown. Auf jeden Fall ist das Ding dann rum, weil es war definitiv, wäre es ein First Down gewesen und die Messe ist gelesen. So, das hätte funktionieren können. In 99 von 100 Fällen funktioniert es auch. Es hat nicht funktioniert. Und so, jetzt komme ich zu meinem Nein. An sich, es war ultra kreativ. Es funktioniert wahrscheinlich auch. Aber auch wenn es nur eins von, keine Ahnung, 99 Mal, also von 100 Mal ist, das Risiko war halt schon relativ hoch. Nehmen wir mal an, Barkley wäre gecovert worden, wäre Hurts so spontan in der Lage gewesen, selber zu laufen. Long story short, wenn du so eine O-Line hast, die das ganze Spiel eigentlich dominiert, dann darfst du das eigentlich das Risiko nicht eingehen. Weil du läufst, entweder Hurts selber, Barkley läuft, du läufst einfach mit der starken O-Line, kriegst du deine 2-3 Yards. Und dann kommt genau das, was du gerade sagst, lieber Flo, du hast nämlich komplett recht. Dann wärst du in einer Short-Yardage-Position gewesen, dann machst du vielleicht einen Tush-Push. Oder läufst vielleicht nochmal, schaffst es nicht, dann läuft wieder die Zeit runter, weil eben die Falcons keinen Timeout mehr hatten. Und selbst wenn sie eben, wie gesagt, in diesen zwei Versuchen, du läufst zweimal, schaffst dann vielleicht doch nicht das First Down durch einen Tush-Push oder was auch immer, dann reicht die Zeit eigentlich nicht. Also deswegen, ich gehe jetzt aus einer reinen Risikobetrachtung mit der O-Line, mit dem, wie das Spiel gelaufen ist, nicht. Aber am Ende des Tages muss man sagen, Barkley hat es leider da in der Situation verkackt. Er hat das erste Spiel gewonnen. Das sah jetzt natürlich jetzt leider nicht gut aus. Das weiß er aber auch selber. Aber von daher, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen meine, sorry für den langen Monolog, meine Erklärung, warum ich sage, eigentlich war es nicht der richtige Call, weil das Risiko war zu hoch, wenngleich es hätte funktionieren müssen.
Fair. Also das würde ich unterschreiben, gerade mit Rücksicht auf diese Risikobetrachtung, das fühle ich und da hast du sicher recht. Ich sträube mich die ganze Zeit so ein bisschen, weil ich, also mich in eine oder die andere Richtung zu committen, weil der Satz, den ich im Kopf habe, ist, wenn er diesen Ball fängt, ist es natürlich der richtige Call. Und schematisch war das alles absolut richtig. Und Saquon Barkley war halt einfach wide as open. So, ich werf Saquon vor den Bus in der Situation, weil ich sage, Junge, du kriegst so viel Kohle, fang den Ball. Ja, aber genauso können sie natürlich bei drittem und drei Saquon den Ball in die Hand geben und da haut irgendwie ein, weiß nicht, der Mike Linebacker haut da mit der Faust rein und der Ball ist weg und die Falcons recovern den Ball und laufen irgendwie in drei Spielzügen runter, weil da kommen wir auch noch hin, was danach passiert ist. So, insofern richtiger Call, ja oder nein, lieber Philipp, I don't know. Alle sprechen drüber. Natürlich wird in Philadelphia sofort wieder das Thema Sirianni aufgemacht. Fire Sirianni, run the ball und so. Der Call war der richtige, meiner Meinung nach. Saquon muss den Ball fangen und dann reden wir da nicht rüber, sondern dann feiern wir diesen Spielzug. Ja? Wenn der Philly Special nicht funktioniert und die verlieren den Super Bowl gegen die Patriots, ja, dann hacken alle auf Doug Peterson rum. So. Tun sie aber nicht. Ist der große Held. Übrigens war Nick Foles im Stadion, hast du gesehen? War irgendwie Nick Foles Day, ne?
Ja, bitterer Abschied für ihn. Er hat ja nochmal für einen Tag unterschrieben, um sozusagen seine Karriere bei den Eagles zu beenden. War ja sicherlich nicht die Abschiedsparty, die er sich gewünscht hat. Vor dem Spiel ja, aber nach dem Spiel wäre er sicherlich nochmal ein bisschen feiern gegangen. Das ist garantiert ausgefallen.
Du, der hat nach dem Super Bowl-Sieg so viele blöde Abschiedspartys gemacht. Ich glaube, der ist das gewohnt mittlerweile. Insofern, alles cool. Ja, so, also. Ja, wollen wir es abhaken an der Stelle? Ich meine, wir haben keine Antwort drauf, ne? Wir haben keine Antwort drauf. Die Antwort auf den Verbleib des Spiels, die haben wir für euch ganz, ganz sicher. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Eagles dann noch ein Field Goal schießen, 21-15 in Führung gehen und die Falcons damit ihren Drive bei 1:39 beginnen, ohne Timeouts. Und da passiert das, was eben passiert. Drei lange Pässe und plötzlich stehen die an der, an der 12 oder so. Dann verteidigt besagter Avonte Maddox, der dann inzwischen zurückgekommen war, einen Ball richtig gut in der Endzone, habe ich kurz auf eine
Flagge
gewartet.
Bisschen grenzwertig, genau, ja, aber ja. War gut.
Mhm. Ja, hat er gut gemacht. So, und dann kommt dieser Touchdown von Drake London gegen Darius Slay, den er einfach komplett hops nimmt. Darius Slay sagt am Ende auch, Philly, der geht auf meine Kappe. Ja, also will ich ihm keinen Strick draus drehen, sowas passiert.
Ja, aber deswegen, du hast mich ja auch gefragt, ob ich ihn vom Bus werfe. Ich habe gesagt, noch nicht, weil ganz ehrlich, klar hat er es in der Situation verkackt. Aber ganz ehrlich, und da sind wir beim Thema und jetzt fange ich schon wieder an, mich aufzuregen. Das hat die D-Line mit dem nicht existenten Pass-Rush verkackt. Es kann doch nicht sein, dass Kirk Cousins in so kurzer Zeit. Jeder weiß, das ist ein sehr, sehr guter Spiel. Kirk Cousins, also erstmal Props, ja, man macht sich immer über ihn lustig, Primetime Kirk und so. Ist einfach ein hervorragender Quarterback.
Ist so.
Aber dass der ohne einen Druck, also wirklich ohne einen Druck, das habe ich noch nie gesehen in den Zeiten, in denen ich American Football schaue, ohne wirklichen Druck ganz entspannt schauen kann, wie kann ich denn jetzt den Pass über 30 Yards runterbringen, wie kann ich den Pass über 30 Yards runterbringen und dann stehst du plötzlich vor der Endzone, dann hat er das Ding, was Maddox gut verteidigt und dann nochmal ohne Druck wirft er das Ding dann ganz entspannt irgendwie rechts außen in die Endzone. Slay kann dann, wie gesagt, das eine Ding dann nicht verteidigen. Deswegen sage ich, das Ding hat vielleicht jetzt nicht, also klar, am Ende des Tages hat es einen Slay verloren, hat es einen Barkley verloren, aber in Summe hat es der nicht existente Pass Rush verloren und die D-Line.
Ja, und die haben auch viel zu passiv da verteidigt, ne? Die haben, glaube ich, sogar so eine Prevent-Formation gespielt, einfach um das Feld tief zu verteidigen.
Ja,
da nimmst du ja, da nimmst du dann ja 15 Yards in Kauf, ne? Aber ich weiß nicht, was waren das, drei Pässe für, also sie sind das ganze Feld runtergelaufen.
Genau.
Und das ist natürlich viel zu wenig und irgendwie symptomatisch. So, und dann hast du das Resultat, was du eben hast. Also da wäre ja vielleicht auch eine starke Stimme nochmal wichtig gewesen, die gesagt hatte, ey Leute, drei Spielzüge noch oder zwei. Du willst ja als Defense auch, du willst doch als Defense das Spiel zumachen. So, ne, deswegen, also da fehlte mir so ein bisschen die Körpersprache auch und der letzte Wille, um da irgendwie dieses Spiel zu gewinnen. So,
ein Thema, was die amerikanischen Kollegen angesprochen haben, das ist sicherlich noch diskussionswürdig. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie, keine Ahnung, zwei Seiten der Medaille, die man sehen kann. Die Eagles hatten zu dem Zeitpunkt ja noch ein Timeout. Und als du das zweite Mal in Folge irgendwie 30 Yards gefressen hast, meinten die auch so, naja, vielleicht nimmst du jetzt mal lieber ein Timeout, weil die reißen dir ganz schön den Hintern auf gerade. Natürlich gibst du dann der gegnerischen Offense nochmal die Chance, die eben kein Timeout mehr haben, sich zu koordinieren, sich zu ordnen, einen coolen Spielzug sich zu überlegen. De facto hatten die Eagles aber nach zwei Spielzügen gar kein Rezept gegen diesen schnellen, es war ja nicht mal ein Two-Minute-Drill, keine Ahnung, wie viele Sekunden da noch übrig waren. Und vielleicht hätte, aber auch da, wie gesagt, natürlich kann ich es verstehen, dass man sich dann das Timeout nicht nimmt, aber die Erwartungshaltung ist ja eigentlich, als Philadelphia Eagles, dass du das Spiel gewonnen hast, dass es eigentlich nicht möglich ist, sich noch runtermarschieren. Und vor dem Hintergrund wollten die sich ja in ihrer Logik gar kein Timeout aufsparen, weil das Ding hast du eigentlich gewonnen, du kommst ja eh nicht mehr dran, für was brauchst du das Timeout noch? wahrscheinlich hättest du den nehmen sollen, um einfach mal deren Spielfluss zu killen, weil da wurde ja gar nichts entgegengesetzt.
Ihr merkt, wie viel hätte ja. und wie viel Konjunktiv stattfindet in unserer Diskussion, aber genau darum geht es ja eben. Ne? Und genau darum besprechen wir diese Situation, hätte Koordinator X oder Y den Call nicht gemacht, hätten wir vielleicht eine andere Situation, hätte der den Ball gefangen, hätte der, weiß ich nicht, den Block besser gesetzt und. Auch das ist Teil und kein unwesentlicher dieser Sportart und dann natürlich Futter für uns hier im Podcast. Wir haben nämlich noch einen hätte vergessen übrigens, ich will das jetzt gar nicht groß ausbreiten, aber vor diesem gedroppten Ball von Saquon im Drive davor, können die das Spiel ja übrigens auch schon zumachen, indem sie die Defense jumpen lassen. Ne? Die Defense ist ja gejumpt. Ich glaube, Goddard hat es auch gesehen. Der war richtig pissed. Und die O-Liner haben nicht reagiert und sind nicht hochgegangen. Als die Defense gejumpt ist, dann kriegst du nämlich die Flagge und dann ist das Spiel vorbei, weil dann hast du einen neuen ersten Versuch. Auch noch ein großes Thema gewesen, hat auch nicht stattgefunden. Also, und ich glaube, Sirianni an der Sideline, guck das mal bitte nach, hat sich fürchterlich aufgeregt. Und Lippenleser haben ihn übersetzt mit, ich meine, get your mind right oder get your head into the game oder irgendwie sowas. Also der war fürchterlich wütend darüber, dass sie da nicht reagiert haben. Dann ist das Spiel nämlich auch vorbei. Also noch ein hätte mehr. So, und hätte in der allerletzten Possession, denn die Eagles haben ja den Ball nochmal wiedergekriegt, hätte Jalen Hurts vielleicht nicht so panisch reagiert und vielleicht nicht uns den Jalen Hurts der vergangenen Saison gezeigt, hätten die Eagles ja vielleicht auch noch in Field-Goal-Reichweite kommen können und das Spiel nochmal drehen können.
Ja, aber da haben wir schon, wie du es gerade sagst, so viele Hätte es gehabt mit so vielen Fehlern. Hurts hat da ein gutes Spiel gemacht. Also das war natürlich auf jeden Fall so ein bisschen Verzweiflungspass. Irgendein langes Ding musste noch werfen. Sie waren definitiv noch nicht in Field-Goal-Range. Also ja, am Ende, darüber habe ich mich dann nicht mehr aufgeregt. Also war, sag ich mal, das passende Ende für das Spiel.
Aber hast schon abgewunken, ne?
Ja.
Okay. Ja, also und dann sind wir durch mit diesem Spiel. Tim, du wolltest ja noch mal so ein paar Learnings daraus ziehen. Und ich glaube, wir haben schon ein, zwei im Prozess angesprochen. Trotzdem, so, was sind deine Major Learnings, so deine Top 3, 5 Punkte, die du mitnimmst? Wahrscheinlich sind sie, so wie ich dich kenne, eher positiv.
Ja, sowohl als auch. Also ich sag jetzt mal nach zwei Spielen so ein bisschen mal geguckt, was war eigentlich gut, was war schlecht, was haben wir schon gelernt. Jetzt erstmal mit einem nicht positiven Ding anzufangen. Die Statistik haben da draußen bestimmt die meisten von euch gelesen. Der Sieg der Atlanta Falcons jetzt am Monday Night Game war der 7. unwahrscheinlichste Sieg eines Teams in der NFL-Geschichte. Ja. Gemessen an Next-Gen-Stats bei einer Siegchance 1:57 Verschluss von 0,7%. Das haken wir ganz schnell ab. Wir wollten es euch nicht vorenthalten. Richtig mies. Aber zumindest war es nicht der unwahrscheinlichste Sieg, von daher haben wir wenigstens da nicht die Führung übernommen.
Ansonsten, Sechser im Lotto ist auch nicht so wahrscheinlich.
Ganz genau, ja. Und haben wir leider auch noch nicht erlebt. Aber gut, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und vielleicht drehen die Eagles ja mal auch so ein Spiel um und holen sich dann sozusagen den unwahrscheinlichsten Sieg selber. Ansonsten mit den positiven Dingen vielleicht jetzt mal beginnen. Es gibt vielleicht auch noch mal das eine oder andere, was vielleicht nicht so toll war. Aber mit dem Positiven anzufangen, wir haben schon drüber gesprochen. Mitchell hat wirklich gut reingefunden in seinen ersten zwei Rookie-Spielen. Eben, du hast schon gesagt, fast die Interception sogar noch geholt in seinem zweiten Match. Was uns auch gut gefallen hat, Flo, du hast es ebenso schon erwähnt, ist das ganze Thema Pre-Snap-Motion. Es ist super, das macht Spaß, der Offense da zuzuschauen. Es ist mal ein bisschen mehr Überraschungselement drin. Das ist sehr, sehr schön. Eins, weder positiv noch negativ, aber erwähnenswert, weil wir es bisher noch nicht getan haben. Es ist sehr interessant, finde ich, dass Devin White eben nicht Starting-Linebacker ist, sondern jetzt offiziell auch Nakobe Dean ihn ersetzt. Da gucken wir uns mal an. Wäre ja erfreulich, wenn Nakobe Dean, ich glaube jetzt seine dritte Saison ist es, jetzt mal so ein bisschen auch die Erwartungen, die er damals an ihn gestellt wurden, nachdem er aus Georgia kam, als verletzter Spieler in der dritten Runde, erfüllen könnte. Ich weiß nicht, Flo, hast du dazu eine Meinung? Ich fand es einfach nur erwähnenswert.
Naja, also jetzt im Spiel habe ich ihn nicht so gespürt, ne? So, aber dass Devin White nicht drauf ist, das hätte ich auch nicht erwartet, ehrlicherweise.
Mhm. Genau, ansonsten, ja, das negative Learning nach zwei Spielen, Bryce Huff, brauchen wir nicht mehr drauf eingehen, den haben wir schon vor den Bus geworfen. Und ansonsten, was schön ist, und das ist, sollen uns ja auch ein paar Dinge, sollen uns ja auch Mut machen, neben der Pre-Snap Motion, neben der guten Leistung von Mitchell, ist, dass der Tush-Push, auch das, Flo, hast du erwähnt, der Tush-Push funktioniert nach wie vor noch, auch eben ohne eben Jason Kelce. Was ich ganz cool fand, also fairerweise muss man sagen, gegen die Packers hat der Tush-Push zweimal nicht funktioniert und zweimal hat er funktioniert. Jetzt scheint man sich so ein bisschen einzugrooven. Es funktioniert. Wir sehen wieder den alten Jalen Hurts, das ist auch sehr erfreulich. Was ich ganz cool fand, und jetzt damit würde ich jetzt gleich zumindest meinen Takeaways so ein bisschen beenden, mit dem Thema Jason Kelce. Jason Kelce kam ja in der zweiten Halbzeit rein in die Kommentatoren-Stage und hat da so ein bisschen mitkommentiert mit Troy Aikman. Meinte dann, er wurde gefragt, ja, woran liegt denn jetzt nun dieser Tush-Push, dass der so gut ist? Was ist denn der Schlüssel? Und das, was man gesagt hat, ist eben nicht, dass irgendwie Jalen Hurts irgendwie 700 Pfund squatten kann oder irgendwie sowas, sondern er sagt ganz klar, das Zusammenspiel zwischen Center und Guard ist der Schlüssel zum Erfolg des Tush-Pushs. Umso bemerkenswerter, dass die anderen Teams alle nicht hinbekommen haben und das jetzt sogar mit einem neuen Center, das spricht ja ganz klar für Cam Jurgens, dass das jetzt immer noch funktioniert. Also das fand ich natürlich schon ziemlich cool.
O-Line, ich habe gar nicht so viel. O-Line ohnehin sehr positiv, abgesehen von den Flaggen. Da würde ich gerne nochmal Mäuschen spielen und überlegen, wie man diese RPO-Geschichte, wie man das löst. Aber das wird sicherlich ein Thema sein die Woche. Hat mir wirklich gut gefallen. Tush-Push ist ein essentieller Teil der O-Line und kein unwesentlicher. Aber auch wie die Coverage funktioniert hat für Jalen Hurts, das hat mir gut gefallen. Der hat wirklich Zeit, der sah entspannt aus in der Pocket, das fand ich so. Und ja. Wenn er da mal selber gegangen ist, dann hat er das auch mit einem Plan gemacht und da sind Big Plays draus entstanden.
Also, und ohne Angst, ne? Ohne Angst, Schulter ja. runter und auch mal rein.
Ja, genau. So, weiß ich nicht, ob ich das immer so gut finde. Das ist so ein bisschen das Anthony Richardson-Phänomen.
Aber auch da mal ganz ehrlich zum Vergleich. Also Jalen Hurts ist nochmal 4 Ligen besser als Richardson, ne? Also der spielt ja vogelwild.
Trotzdem, als Coach stehst du da an der Seitenlinie und sagst, ey, ne, guck die Tour an. Ey, geh runter, mach den Scheiß nicht. So, ein falscher Moment und dann bist du kaputt.
Ne? Zum Thema so. Mach den Scheiß nicht. Wie siehst du denn das ganze Thema? Ich weiß nicht, ob es im Real Life so gut rüberkam. Wie hast du denn die Performance von Jason Kelce als Moderator oder als Kommentator gesehen oder kam das da nicht so gut rüber?
Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Ich höre ihm ja immer gerne zu. Also ich bin da so, ich kann das gar nicht objektiv beurteilen, ne? Weil ich höre da natürlich den Center der Philadelphia Eagles sprechen, ohnehin schon mal Sympathiepunkte, dann einen exzellenten Podcaster, nochmal Sympathiepunkte drauf. Also da von Minusaura bin ich da ganz weit weg bei dem Kerl. Ich weiß nicht, der war jetzt nicht analytisch, glaube ich.
Nee, das nicht, aber er hat auf jeden Fall, also vielleicht auch das vorweggenommen, er hat sicherlich alle die Videos gesehen, der hat Riesenspaß gehabt, hat auch schon vorher, ja, hat er auch schon so das ein oder andere Interview gemacht, das mit Jalen Hurts vor dem Spiel war auch sehr, sehr cool. Also ich sehe es nämlich ähnlich wie du. Er hat das extrem unterhaltsam gemacht und für dieses Eagles-Spiel unglaublich coole Insights gehabt. Ich weiß nicht, ob das bei einem Spiel, wo die Philadelphia Eagles nicht involviert sind, für andere Fans dann auch so interessant ist. Ja. In einem Eagles-Kontext musst du den Mann immer, wenn du kannst, da hinsetzen, weil der hat coole War-Stories, der ist einfach nett, der ist einfach witzig, der kennt auch die Spieler, macht mal einen Kommentar hier und da. Und was mir aufgefallen ist, und das wollte ich einfach auch mit einem Schmunzeln sagen, diejenigen von euch, die auch das Spiel gesehen haben und die amerikanische Werbung, es ist ja absurd, was der Mann da gerade eincasht. Ich glaube, der hat mittlerweile 28 Werbepartner. Gefühlt macht er für alles Werbung in den USA, sei ihm gegönnt. Also ich weiß nicht, wie lange er den Fame noch hat, deswegen es hat eine Werbepause. In dieser Werbepause, und das wurde tatsächlich auch mal angesprochen von den Kommentatoren nach dem Motto, wie viele Werbespots hast du denn mittlerweile? Da kam eine Werbepause, da kommen vielleicht 10 Clips, davon sind irgendwie 3 mit Jason Kelce. Also das ist schon krass, aber wie gesagt, es sei ihm gegönnt, es ist ein geiler Typ, der hat sich das Cash jetzt verdient. Ich bin sehr gespannt, was das Feedback auch ist. Das war jetzt ja, glaube ich, meines Verständnisses nach auch das erste Spiel, was er kommentiert hat, wie sich das so entwickelt. Die Daumen sind ihm gedrückt, auch für eine gute Karriere in der Hinsicht. Wenn nicht, hat er immer noch eine gute Karriere als Podcaster vor sich. Und wenn er Langeweile hat, dann laden wir ihn auch gerne mal zu uns ein.
Genau wie sein Bruder. Da deutet ja alles auch eher darauf hin, dass er der erfolgreichere Podcaster ist momentan. Das aber nur nebenbei. Und was du noch vergessen hast, Tim, die 3 Werbespots, die man dann von Jason Kelce sieht, das sind alles 3 sehr lustige Werbespots.
Auf jeden Fall.
Also man guckt sie gerne. Macht er wirklich sehr, sehr gut. Soll er auch machen. Also Kudos an Jason Kelce. Wünschen ihm einfach... Ja, jeden Werbespot dieser Welt und die passende Kohle dazu. Komm, dann machen wir einen Deckel drauf. Ich glaube, wir haben alles gesagt zu diesem Spiel. Wir sehen damit einen Rekord nach Woche 2 von 1-1. Die nächsten zwei Wochen werden jetzt, was den aktuellen Verlauf angeht, in dieser Saison nicht unbedingt einfacher. Kommen wir gleich zu, Tim. Denn du hast dir gewünscht, noch ein kurzes Recap zu machen zu Brasilien, wo Saquon ja erstmal, also nicht nur ein Breakout-Game hatte, sondern man das Gefühl hatte, der junge Mann ist angekommen in Philadelphia, in Brasilien sowieso, richtig abgeliefert und geiler Einstand in Brasilien von den Eagles und für Saquon Barkley vor allem.
Ja, wir haben viele Dinge auch schon jetzt ja im Laufe dieser Folge erwähnt in Brasilien, deswegen können wir das auch relativ kurz fassen. Ich meine, wir müssen auf jeden Fall mal festhalten, wie gesagt, das war jetzt der große Downer an dieses Spiel, aber die Green Bay Packers sind ein Top-Team. Die Eagles haben 34-29 in Sao Paulo gewonnen. Barkley hat das geschafft, was in seinem ersten Spiel für die Eagles, was er in 73 Spielen für die New York Giants nur einmal hinbekommen hat, nämlich 3 Touchdowns in einem Spiel zu machen.
Wahnsinn.
Also von daher, das war eine unfassbare Leistung und davon werden wir hoffentlich noch mehr sehen und nicht gedroppte Pässe. Jalen Hurts war im ersten Spiel rostig, das haben wir eben schon erwähnt, nämlich mit 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Das war ein anderer Jalen Hurts im zweiten Spiel, das geht wirklich in die richtige Richtung. Und du hast es eben auch schon mal angedeutet in einem Nebensatz, Zach Bourne, der jetzt leider auch ein bisschen unsichtbar war im zweiten Spiel, hat im ersten Spiel ein unfassbar gutes Spiel gemacht mit 2, 6, 4 Pressures, hat den Eagles-Rekord tatsächlich aufgestellt für die meisten Tackles in einem Spiel mit 15. Also das war wirklich klasse, Zach Bourne, hoffentlich sehen wir das noch öfters von ihm. Und Mekhi Becton, auch das hat er verdient, dass er nochmals erwähnt wird, weil er auch jetzt im zweiten Spiel eine gute Leistung gebracht hat. Auf neuer Position als Right Guard. Im ersten Spiel in Brasilien 0 Pressures zugelassen, 0 Sacks, 0 Quarterback-Hits und 0 Hurries. Also von daher Zach Bourne und Mekhi Becton auf jeden Fall so die, die neben Barkley in Brasilien rausgestochen haben. Das wollten wir euch nicht vorenthalten, mal so ein bisschen als kleines Recap noch zu Brasilien. Weil das war erfreulich, das war ein Top-Team. Das war, hättest du auch verlieren können, ja, und dann hättest du halt Falcons gewinnen müssen. So war jetzt mal sozusagen, das war die Bonusniederlage in Anführungszeichen, die du dir vielleicht lieber aufgehoben hättest gegen so Teams wie die Cowboys oder gegen wen auch immer. Jetzt haben wir halt diese unnötige Niederlage schon vorgezogen. Jetzt darfst du, und das ist vielleicht die Überleitung jetzt dann auch zu den nächsten beiden Spielen, Saints und nach Buccaneers, jetzt hast du eigentlich die Bonusniederlage schon gehabt. Du willst jetzt eigentlich nicht mit 1-2, 1-3 dastehen, weil dann brennt der Baum richtig.
Dann brennt der Baum richtig in Philadelphia schneller als anderswo. Das wissen wir alle. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie du auf dieses Saints-Spiel guckst am Wochenende und dann auch auf die Bucks. Die Saints, oh, schon ein heißes Team gerade. Jetzt muss man mal die Kirche im Dorf lassen, glaube ich. Trotzdem high-powered Offense mit einem starken Derek Carr, der irgendwie, weiß ich nicht, pro Spiel 40 Punkte aufs Board bringt. Und wenn die Run- und die Passverteidigung und der fehlende Druck von außen auf den Quarterback so weitergeht bei den Eagles, und so viel Zeit hast du nicht bis zu diesem Spiel, auswärts wohlgemerkt, also dann sehe ich den brennenden Baum. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Auf jeden Fall, das Risiko des brennenden Baums ist da. Also packt eure Bäume ein in Philadelphia. Flo, du hast angedeutet oder hast gesagt, die Saints haben auf jeden Fall überrascht. Ich hätte sie jetzt auch nicht als so stark eingeschätzt. Die haben natürlich die absolut desolaten Panthers zerstört. Da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber, und das hat, glaube ich, keiner da draußen gesehen, die haben mal die Cowboys richtig verprügelt. Also das hat uns natürlich gefreut. Natürlich haben sich die Cowboys genauso gefreut, dass die Eagles es verkackt haben gegen die Falcons. Aber was die Saints da mit den Cowboys gemacht haben, das war schon beeindruckend. Du hast gesagt, Derek Carr hat seinen zweiten, dritten, vierten Frühling. Genauso wie aber auch Alvin Kamara, der unfassbar gut spielt bislang. Warum sind die beiden so gut? Das wisst ihr, oder die Die-Hard-Fans da draußen von euch, die auch andere Spiele schauen, außer die Eagles, die wissen das. Die Saints haben einen neuen OC mit Clint Kubiak, der mal die Offense der Saints komplett revolutioniert hat, macht da einen unfassbar guten Job. Also der Mann wird sicherlich das ein oder andere Head-Coaching-Interview nach der Saison führen. Hat wirklich Derek Carr, Alvin Kamara mit einer O-Line, wo man auch ein Fragezeichen hatte, die O-Line wirklich, wirklich gut aufgestellt. Und das ist ein ganz klarer Härtetest für die Eagles, weil ich meine, übrigens aber auch für die Saints natürlich, weil da wird sich jetzt zeigen, also die stehen momentan richtig gut da, 2 dominante Siege. Die Frage ist natürlich, jetzt sind sie einer der absoluten Contender in der NFC, ich glaube, das remains to be seen. Und Derek Carr spielt ich kann mich da auch nur wiederholen, eine unfassbar gute Saison bislang. Er hat eine unfassbare Statistik und zwar, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Flo, Derek Carr hat bisher 15 Drives gespielt in dieser Saison und in jedem fucking Drive hat er gescored. Derek Carr hat noch keinen Punt verursacht. Wie krass ist das denn?
Ist das so? Ich glaube, einer, hat er wirklich in jedem Drive gescored? Ich glaube, einer nicht.
Wenn es einer war, dann hat er natürlich ein bisschen versagt.
Ja, hat er verkackt, ne?
Ich habe vielleicht auch verkackt, dass ich es nicht gelesen habe, aber das war das, was ich gefunden habe. Also
doch, ich kenne die Statistik.
Wenn es einer nur war, übrigens auch nächste Statistik, die stimmt definitiv. Er hat quasi jetzt in zwei Spielen 5 Touchdown-Pässe geworfen und hat einen durchschnittlichen Average von 11 Yards pro Passversuch. Ja, holy smokes, so. das ist schon gut, ne?
So, jetzt trotzdem mal locker bleiben. Die Saints sind trotzdem noch die Saints. Man muss ja auch auf Skillset gucken und so. Und was ist da erwartbar? Die Saison ist noch jung. Und um auch da den brennenden Baum ein wenig zu löschen, Alvin Kamara hat jedes Jahr so ein Spiel. Ja, erinner dich mal irgendwie vor ein paar Jahren Weihnachten, da hat er doch auch irgendwie, wie viele Touchdowns hatte der da? Da hat er doch ein Spiel mit...
Ja, ich glaube, es war noch drei, irgendwie sowas. Ich meine, jetzt hat er schon 4. Also, ich muss fairerweise sagen, du hast natürlich komplett recht. Aber jetzt gehen wir auch so ein bisschen in den Preview ja rein. Und du hast es eigentlich auch schon gesagt. Und damit ist eigentlich sozusagen die Lösung für dieses Spiel schon gegeben. Wenn du in der Defense so spielst wie gegen die Falcons, dann werden die Eagles richtig verprügelt werden. Die werden verprügelt werden von Carr und sie werden verprügelt werden von Kamara. Also von daher ist die Lösung relativ klar. Es muss sich einiges ändern. Das muss der Gameplan sein. Wenn es keinen Pass-Rush gibt und die Run-Defense nicht funktioniert, dann werden die Eagles richtig auf die Nase kriegen.
Was wir nicht wollen, deswegen, lieber Vic Fangio, lass dir bitte was einfallen unter der Woche. Sorg dafür, dass, also auch im Sinne von Tim, dass CJ Gardner-Johnson mal einen Tackle macht und seinen Gegner zu Fall bringt in dem Fall. Das würde vor allem Tim sehr freuen. Da muss er auch niemanden vor den Bus werfen und dann läuft das schon irgendwie. Offensiv bin ich eigentlich positiv und auch defensiv ist nicht alles grundlegend schlecht. Ich meine, wenn du transferleistungsmäßig das hinbekommst, was du zumindest mal in der Red Zone bei irgendwie Third and Goal und so gezeigt hast, dann hast du eine Chance. Trotzdem gibt es ein Aber hinterm Komma und eine Entwicklung in der Saison in diesen ersten 2 Wochen, die jetzt, die das ganz Positive so ein bisschen rausnimmt. Da bin ich sehr gespannt. Willst du einen Tipp abgeben?
Das ist richtig, richtig schwer. Also klar, als Optimist denke ich schon, dass die Eagles gewinnen. Sie müssen aber, und ich weiß es nicht, es war in der ersten Woche ja ganz okay, aber es war auch nicht so richtig geil, der Pass Rush. Er war die komplette zweite Saisonhälfte nicht so gut. Die Frage ist jetzt wirklich, ist das Personal, was die Eagles haben, auch vielleicht einfach nicht gut genug? Also wenn es 2 Defensive-Koordinatoren nicht hingekriegt haben, ich weiß nicht, ob es dann an Fangio liegt, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich, ich bin ein bisschen ratlos. Wenn jetzt Huff weiter irgendwie, er wird ein Bust, ja. Du hast jetzt Cox verloren, du hast Reddick verloren, du hast dir hoffentlich nicht einen Bust geholt. Also wenn die nächsten 2 Spiele sind ganz klar richtungsweisend. Tampa Bay ist unfassbar gut gestartet. Baker Mayfield spielt eine geile Saison. Die beiden Spiele zeigen dir jetzt die Richtung. Solltest du diese beiden Spiele verlieren, du kannst immer passieren, dass du sie verlierst, verlierst sie vielleicht auch knapp, dann ist das schlimm schon, aber dann ist nichts passiert. Wenn du aber diese beiden Spiele verlierst, weil die Defense nicht in der Lage ist zu performen, dann weiß ich nicht, wie du es fixen sollst. Klar kommen jetzt die Fantasien, vielleicht irgendwie holst du dir Reddick zurück und verarscht die Jets, ja. Die sind aber auch nicht blöd und werden sich irgendwie einen 5. Runder nehmen, wenn sie einen 3. Runder gezahlt haben, dann kannst du dieses Problem in der Saison nicht mehr fixen, weil es gibt da draußen keine Free Agent Pass Rusher, die dir das Ding retten können. Und ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Flo, ich weiß es nicht. Ich gebe einen Tipp ab, die Eagles gewinnen, aber ihr habt mich, glaube ich, noch nie so skeptisch gesehen wie jetzt.
Da mache ich den Podcast für heute zu mit dieser Frage an dich, Tim. Verlieren die Eagles das Spiel gegen die Saints und die Buccaneers? Sehen wir danach Nick Sirianni noch als Headcoach an der Sideline oder haben wir dann plötzlich einen Bill Belichick früher in Philadelphia, als uns lieb ist? Auch und vor allem, weil er ja ein defensive-minded Coach ist.
Das ist eine schwierige Frage. Also ich kann es mir deswegen nicht vorstellen, weil 4 Spiele extrem früh wäre. Es wäre extrem früh. Und die Frage, die ich mir ja gerade stelle, ist, liegt es einfach wirklich vielleicht am Personal? Dann hat Howie Houdini vielleicht mal in der Hinsicht leider nicht performt, verkackt, weil er vielleicht es falsch eingeschätzt hat. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also selbst wenn die Eagles jetzt die beiden Spiele verloren, ich kann es mir nicht vorstellen, weil am Ende einen viel erfahrenen Defensive Coordinator als ein Vic Fangio kannst du nicht kriegen. Ne? Wir haben es ja gefeiert, ne? 2 erfahrene Koordinatoren jetzt plötzlich am Start, die davor waren nicht erfahren, dann haben es die beide nicht hingekriegt. Was bringst du, wenn du einen Belichick jetzt reinholst? Du hast ja, klar kann man jetzt sagen, okay, Vic Fangio, vielleicht irgendwie hat jeder sein Konzept verstanden, bla bla bla. Aber ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Nick Sirianni das Problem ist. Also wenn der Pass-Rush nicht funktioniert, du hast einen Defense-Guru mit Vic Fangio da am Start, was sollten dann, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass Vic Fangio jetzt irgendwie unter Bill Belichick dann irgendwie sich von Bill Belichick die Defense callen lässt. I don't know, ja. Ich weiß nicht, glaubst du es?
Ich bin natürlich dann auch jemand, der sehr schnell in die Kommentarleisten guckt und einfach sieht, dass jeder zweite Kommentar lautet Fire Sirianni, Fire Sirianni. Ich lasse mich davon immer noch anstecken. Du bist da ja immer recht gechillt, was das angeht.
Ist halt Philadelphia, ne?
Ja, genau. Also genau mit dem Satz. So, insofern muss man das jetzt auch mal locker sehen. Ich sehe das leistungsabhängig. Weißt du, wenn du ein gutes Spiel gegen die Saints machst und das mit 2 verlierst oder mit 3, dann ist, glaube ich, okay. Genauso wie du gegen die Bucks verlieren kannst, weil die haben auch wieder bei den Receivern, muss man echt sagen, und mit Baker Mayfield, einfach, das sieht alles auch wieder richtig, richtig gut aus. Wenn du da 2 knappe Spiele hast,
und beides auswärts.
Beide auswärts, die du dann verlieren kannst, ich glaube, dann werden die Stimmen auch nicht so laut sein. Wenn du aber eine Entwicklung erkennst, die vielleicht ähnlich aussieht wie in der letzten Saison, wo schnell dann auch mal die Köpfe hängen gelassen werden, wo du keine Antwort hast auf bestimmte Spielsituationen, wo weiterhin kein Pass-Rush da ist, wo weiterhin das Thema Miss-Tackles ein großes ist, solche Dinge, und du keine Antwort drauf findest, dann muss eine Antwort her, und ich glaube, dann wird Sirianni eher früher als später treffen.
Ja, und es gibt natürlich noch ein Thema, das nicht unerwähnt sein soll, weil nämlich nach diesem Mini-Auswärtsstretch jetzt mit Saints und mit den Buccaneers haben die Eagles eine Bye-Week in Week 5.
Ja, genau, also die kommt auch so früh. Ja,
das heißt, der Baum brennt dann halt 2 Wochen lang, und das will ich nicht sehen, ja?
Ja, okay.
Also ihr seht schon, die optimistischen Flo und Tim sind ein bisschen desillusioniert, sind natürlich auch immer noch ein bisschen enttäuscht. Wir werden es sehen. Es klingt so abgedroschen im Sport. Es muss eine Reaktion auf dem Feld erfolgen. Die müssen wir jetzt alle da draußen, glaube ich, sehen.
Da freuen wir uns drauf. Ich freue mich auch auf das Spiel gegen die New Orleans Saints. Dann am Sonntag 19 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob wir es bei RTL haben. Wir haben das Indianapolis Colts Chicago Bears Spiel bei RTL.
Das guckt's wird zumindest ganz witzig.
Ja, ja, ja. Also guckt's auf jeden Fall, die Eagles bei den Saints. Wir drücken die Daumen und werden euch natürlich berichten, wie wir es erlebt haben. Hoffentlich wieder so kontrovers wie heute. Mir hat das Spaß gemacht, Tim.
Mir auch, aber mir würde es noch viel mehr Spaß machen, wenn wir gewinnen würden und kontrovers diskutieren.
Ja. Ja, ist ja auch gut. Okay, also, wir hoffen, euch hat das heute gefallen. Eine neue Ausgabe vom Brotherly Talk nach dieser Niederlage in Woche 2 gegen die Atlanta Falcons 22-21. Hey, die Welt sieht auch irgendwann wieder anders aus bei den Philadelphia Eagles. Sind wir uns total sicher. Weiß vor allem Tim, der immer das Glas halb voll hat. Das wisst ihr auch. Danke, dass ihr reingeschaltet habt diese Woche. Und wir hören uns bald wieder hier im Brotherly Talk. Macht's gut. Bis nächste Woche. Und go Birds.